Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei der aktuellen Folge von Tala und Tala, dem Podcast, der Wirtschaft, Sinn und Ethik miteinander verbindet. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin der Produzent und der eine Host dieses Podcasts und mit mir zusammen hier ist wie immer der Gründer der Tala und Tala Konferenz, mein Co-Host, der andere Tobias, Tobias Siebel. Hallo Tobias.
Hi Tobias und hi Thorsten, schön, dass du da bist.
Hallo Tobias und Tobias.
Professor Thorsten Hens, du bist Koryphäe im Finanzbereich. Der ein oder andere kennt dich schon von unserer Konferenz und auch vom Podcast. Du warst bei beiden zu Gast, bist auch dieses Jahr wieder mit dabei. Vielleicht sagst du mal zwei, drei Sätze zu dir, warum wir dich eingeladen haben, abseits davon, dass du ein wohlbekanntes Gesicht für uns bist.
Also warum ihr mich eingeladen habt, müsstet ihr wissen. Also ich bin Professor für Finanzökonomie und hier auch der Finanzchef der reformierten Kirche in Zürich im Stadtteil Wittikon, relativ großer Stadtteil. Und ja, ich beschäftige mich mit Finanzen, wie man da ethisch normal vernünftig mit umgehen kann.
Ja, und du hast auch verschiedene Theorien zum Finanzmarkt und zu den Finanzmärkten innerhalb deiner wissenschaftlichen Karriere aufgestellt. Eine bekannte oder vielleicht die bekannteste ist die evolutionäre Portfoliotheorie. Kannst du da vielleicht nochmal einen Satz zu sagen, was es damit auf sich hat?
Also das Wesentliche dort ist, dass man den Finanzmarkt als Interaktion begreift, nicht so sehr von Einzelanlegern, sondern Interaktion von Strategien. So wie in der Natur, wir hören hier die Vögel im Hintergrund, die spielen eine bestimmte Strategie und die Katzen spielen eine andere Strategie und da gibt es halt diese Interaktion.
Also die große. Die endet für die Vögel aber nicht so gut, die Interaktion meistens.
Ja, da, leider nicht. Da gibt es sogar welche, die sagen, man muss die Anzahl Katzen begrenzen, weil die doch relativ viele Vögel fressen. Aber eine große Frage zum Beispiel ist immer die Aktiv- oder Passivfrage, soll ich ein ETF kaufen oder soll ich versuchen, doch gewisse Spitzen herauszunehmen, die es durch eine passive Anlage gibt. Und das ist eine zyklische Interaktion. Also wenn alle nur noch passiv machen, dann ist es wieder attraktiver, aktiv zu sein und umgekehrt. Von daher generieren solche biologischen Systeme halt Zyklen. Und das ist das Wesentliche, was ich, glaube ich, in die Finanzmarktökonomie eingebracht habe, dass man weggeht von diesem linearen Denken eher zu einem zyklischen Denken.
Das heißt ja irgendwie auch relativ, ne? Also ob eine Strategie richtig ist oder falsch, genau, hängt stark von der Umgebung ab.
Allerdings, also in der Biologie geht es nur um relative Fitness.
Ja, genau, man muss schon schneller laufen als der beste Kumpel, um nicht vom Löwen gefressen zu werden. Man muss nicht der schnellste, genau, Läufer der Welt sein oder schneller als der Löwe gar.
Genau, so ist es.
Okay.
Ja, aber wunderbar. Es gibt einen anderen Unterschied, aber das geht dann vielleicht mehr in die Theorie. Die klassische Finanzmarkttheorie versucht erst einmal die Bewegung der Wertpapierpreise zu verstehen. Und wenn sie die verstanden haben, dann optimieren sie dagegen. Hm. Und das ist dann unheimlich schwierig, die Bewegung der Wertpapierpreise zu verstehen. Die evolutionäre Finanzmarkttheorie sagt, ich muss die Strategien der anderen verstehen. Ihr seid ja aus Deutschland, da gibt es so ein Spiel, das heißt Fußball. Das kann ich in der Schweiz nie so genau erklären, aber in Deutschland ist es so, du kannst zum Beispiel vom Champions League Finale herunterladen, das Ball-Tracking-System, also wo, mhm, war in jeder Sekunde der Ball, oder? Und die traditionelle Finance versucht, das zu erraten, wo war in jeder Sekunde der Ball und versucht dagegen eine Mean-Variance-Optimierung zum Beispiel. Mhm. Und die evolutionäre Finanztheorie sagt, das kümmert mich eigentlich nicht der Ball, sondern ich muss überlegen, wer hat sich wie aufgestellt? Haben die mit 5 Verteidigern gespielt von Inter und die anderen mit 3 Stürmern und so? Also was ist die richtige Strategie, mit der ich da interagieren sollte? Weil das Ergebnis der Strategie ist, wo der Ball ist, aber das ist sehr schwer vorherzusagen. Entscheidender ist zu begreifen, was machen die anderen gerade? Sind die alle passiv, sind die alle aktiv?
Ja, der Ball ist ja auch schneller als die Spieler, ne? Das ist ja auch so eine alte Fußballweisheit.
Genau, zum Glück.
Aber da spricht für mich auch so ein bisschen mit. Wir schwenken jetzt zu unserem Thema. Wir wollen ja über den Einfluss der aktuellen Lage in den USA sprechen auf die Finanzmärkte. Was für mich bei solchen Theorien immer mitspielt, ist ja eigentlich so eine Voraussetzung, dass man sagt, wir gehen mal davon aus, dass alle oder die meisten Handelnden dies zumindest rational tun. Also dass da Akteure sich bewegen, die mit Sinn und Verstand dabei sind. Ist das im Moment ein bisschen alles erschwert durch das, was wir in den USA erleben?
Also wir haben an der Spitze der USA einen, an dessen Rationalität ich zweifle, weil der ist sehr volatil. Dann schlägt da wieder irgendein Pflock ein und sagt, jetzt haben wir Liberation Day, jetzt machen wir die großen Zölle. Und dann ein paar Tage später knickt er wieder ein vom Finanzmarkt und sagt, okay, 90 Tage überlege ich es mir nochmal. Und das ist sehr volatil. Das schadet dem Finanzmarkt, weil Volatilität ist eines der Dinge, die die Leute vermeiden wollen, wenn sie anlegen. Und aktuell ist es so, wegen der Volatilität in den USA gibt es Vermögensströme, die jetzt aus Amerika zurückkommen nach Europa. Deshalb sind dieses Jahr die europäischen Aktien gut gelaufen, die amerikanischen nicht. Also die Anleger vermeiden Irrationalität, würde ich mal sagen.
Ich muss einen kurzen Einschub machen, bevor wir weiter philosophieren und debattieren. Aber für alle, die zuhören, kleiner Hinweis, ne? Alles, worüber wir sprechen, ist keine Anlageberatung. Wir teilen Gedanken, Einschätzungen und Infos, aber keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Also macht euch bitte ein eigenes Bild und zieht bei wichtigen Entscheidungen eine professionelle Beratung hinzu. Wir übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die ihr auf Grundlage dieser Folge trefft. So, das war der Disclaimer. Thema Volatilität und die aktuelle Weltlage. Es ist ja so, dass die USA, wenn man sich jetzt die großen ETFs anschaut, 70% irgendwie der Marktsituation oder des ganzen Kapitals für sich allokiert hat, beziehungsweise der Markt so das allokiert hat in den letzten Jahrzehnten. Wie schätzt du das ein? Wie relevant ist alles, was da gerade passiert für den Weltmarkt?
Das ist sehr relevant, oder? Wie du gerade gesagt hast, die USA im langjährigen Durchschnitt haben so 60% der Marktkapitalisierung, aber jetzt in kürzerer Zeit, die letzten 10 Jahre, auch 70% der Marktkapitalisierung. Dann gibt es die großen Handelsströme, wo USA die Konsumenten sind, die anderen die Produzenten. Also ich denke, was in den USA geschieht, ist mindestens mal 2/3 dessen, was in der Weltökonomie geschieht.
Gab es das schon mal, dass so stark die Sachen verteilt waren und dass dann, ich sag mal, von dem etablierten Player so eine Volatilität und so eine Unsicherheit ausging?
Also das erste schon, es gab schon mal diese Nifty 50 Rally in den 60er, Anfang 70er Jahren, aber dass die dann so volatil waren an der Spitze, das ist neu.
Das hat er viel von sich in eigenen Fuß schießen, finde ich, weil man hat das Gefühl, dass da aktuell die USA nur verlieren können. Und es ist schwer zu sehen, wie das mal einen positiven Outcome haben könnte für die USA, was da gerade passiert.
Das stimmt, weil die Trump-Administration denkt immer nur den ersten Schritt, aber nicht den zweiten. Die sagen ja, tolle Idee, jetzt erhöhen wir die Zölle, dann haben wir viele Einnahmen. Okay, das ist der erste Schritt. Aber der zweite Schritt ist, vielleicht gibt es Gegenzölle, vielleicht gehen die Trade zurück. Das sind 30%, also fast 1/3 des Außenhandels ist eingebrochen. Mhm. Diesen zweiten Schritt, soweit denken die das schon nicht mehr.
Ja, oder Inflation, ne? Die man sich dann schön ins Haus holt.
Inflation, das wird auch noch wieder kommen, genau. Und dann, das ist ja das Problem, dann steigen ihm die langfristigen Zinsen, dann haben sie 36 Trillionen Schulden und wenn die langfristigen Zinsen auch nur um einen halben Basispunkt oder so steigen, dann haben sie ein Problem. Dann haben sie viel mehr zu zahlen.
Da kursiert ja bei dem einen oder anderen auch die Meldung, dass die USA kurz vor der Staatspleite oder vor der Pleite sind. Ich meine, angesichts der Schuldenlast ist das ja...
Genau, also der Hans-Werner Sinn ist sehr aktiv im Internet. Der schmeißt jeden Tag ein neues Video raus, um zu erklären, Amerika sei pleite. Aber ja, wenn das passiert, dann ist Schluss, oder? Also wir hatten die globale Finanzkrise 2007, 2008 und der Grund war eine Übertreibung auf dem amerikanischen Immobilienmarkt, der dann befeuert wurde durch Finanzprodukte, CMOs und CDOs und all solche Dinge. Aber in Amerika pleite ist, das ganze Finanzsystem ist aufgebaut auf amerikanischer Staatsschuld. Und wenn das Vertrauen darin einbricht, dann haben wir ein größeres Problem. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Also ich habe jetzt mal die Überschlagsrechnung gemacht. Im Moment zahlen sie so 17% ihrer Staatsausgaben für den Schuldendienst. dann werden die Zinsen vielleicht steigen, dann zahlen sie vielleicht 20%. Das große Problem ist, genau wie der Elon Musk sagt, wenn jetzt die Big Beautiful Bill kommt, weil jetzt sind sie 36 Trillionen verschuldet und dann möchten sie nochmal 24 draufsetzen.
Ach ja.
Ja, genau. Also jetzt haben sie die Schuldenquote zum GDP ist 120, oder? Und dann möchten sie nochmal eben ungefähr 30% oder so draufsetzen. Das ist riesig. Dann sind sie bei 170, sind sie so Griechenland-Stil.
Und gibt das da in deinen Augen eine Chance, dass, also wird es ja verkauft, dass das am Ende des Tages sich positiv auswirkt? Dass man also dadurch mehr Wachstum und mehr Einnahmen generiert, als man da gerade reinwirft?
Also die ökonomischen Elastizitäten, so nennen wir das, werden immer stark überschätzt. Und da gab es bei dem Reagan, ich weiß nicht, ob ihr an den erinnert, da gab es die sogenannte Leffer-Curve, der hat gesagt, ja, wenn wir jetzt die Steuern senken, dann machen wir mehr Einnahmen, oder? Mhm. Aber die Elastizität wird stark überschätzt. Die haben die Steuern gesenkt und haben eine größere Lücke gehabt, ein größeres Defizit gehabt. Und der Trump überschätzt es auch. Also die einerseits die Steuererhöhung auf die Importe, das wird ihm wenig bringen. Und diese Anschub, dass sie jetzt wieder mal Star Wars, ist auch eine alte Idee vom Reagan, oder? Dass sie jetzt den Golden Dome machen wollen und so, das bringt alles nichts. Also das ist keine solide Finanzpolitik, das ist Populismus.
Wie ist das, würdest du sagen, du sprichst da aus deiner speziellen Perspektive drauf oder ist das so Common Sense in deiner Finanzwelt?
Das kannst du ja, ist ja keine Meinung, das sind ja Zahlen, sind ja Fakten, oder? Das kannst du ja nachrechnen. Wenn immer solche Ausgabenprogramme gekommen sind, war es tatsächlich so, was manche dann wünschen, dass man letztendlich größere Wachstumsschübe hat, sodass man insgesamt wieder das Staatsbudget hineinkriegt. Das ist nie so geschehen, oder? Hm. Also du kriegst das Staatsbudget in Ordnung, wenn du sparsam bist, nicht dadurch, dass du gerade dann noch mehr ausgibst.
Beim Thema Trump im Speziellen mache ich oft so den einen Denkfehler, das geht so in Richtung, dass man sagt, wenn man die Optionen sich anschaut, so wie jetzt zum Beispiel beim Thema Schulden, dass man sagt, boah, da müssen die anderen viel zurückzahlen, dass man einfach davon ausgeht, dass sie sich auch da an die Regeln halten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sich jetzt zum Beispiel verschuldet und auf eine kecke Weise sagen würde, wir ändern die Regeln, wir zahlen nicht zurück. Es gab zum Beispiel, ich glaube vor 3-4 Tagen beim Spiegel so ein Artikel, wo das beleuchtet wurde, dass Japan, glaube ich, sehr viele Staatsanleihen in den USA hält und dass Trump einmal sagen könnte, ich sehe gar nicht an, dass wir das zurückzahlen. Wir machen das folgendermaßen, ihr kriegt unseren militärischen Schutz, aber der kostet halt und deswegen zahlen wir nicht zurück. Ist sowas in deinen Augen auch vorstellbar oder kann das sein, dass wir vielleicht solche irren Optionen vielleicht gar nicht mit in Betracht ziehen? Und falls ja, wenn sowas kommen würde, was würde das machen mit dem System im Ganzen, wenn die Regeln geändert würden?
Also, wie ich gerade sagte, das Finanzsystem ist auf den Schulden der USA aufgebaut. Was heißt das? Wenn immer du Kontrakte schließen willst, die die Zukunft betreffen, dann musst du Besicherung hinlegen. Und die Besicherung, die akzeptiert wird, ist immer amerikanische Staatsschuld. Das hast du in der globalen Finanzkrise gesehen. War es nicht möglich, Schweizer Franken oder sowas hinzulegen, obwohl natürlich Schweizer Franken viel stabiler ist, aber es ist eben nicht die Weltwährung. Ja, da gab es auf einmal einen Mangel an Besicherung, also Collateral auf Englisch, und dann hat die Fed, also die amerikanische Zentralbank, das Finanzsystem geduscht mit extra amerikanischen Dollars, oder? Darauf basiert das Finanzsystem. Wenn jede Transaktion, jede Bank, die muss ihre Basel II-Vorschriften einhalten. Wie machen sie das? Dadurch, dass sie eben Staatsschuld gegenhalten, oder? Und wenn das jetzt, wie die drei Ratingagenturen schon gemacht haben, wenn das nicht mehr sicher ist, dann sagen die Regulatoren ja im Blick amerikanische Staatsschuld, das kannst du aber nicht als Sicherheit hinlegen. Und dann gibt es nicht genügend Sicherheiten. Also wie gesagt, die Schweizer, vielleicht die Europäer, sind auch sichere Währungen dann, aber es gibt nicht genügend davon, um diese ganzen Finanztransaktionen damit zu stabilisieren. Aber es gibt eine andere Lösung, oder? Die eine Lösung ist, dass man so den Griechenland-Trick spielt und sagt, ja okay, wir erkennen diese Staatsschuld an, aber wir bedienen sie Langzeit nicht, oder? dass man sagt, ja, okay, die Zinszahlungen, die wir dir nächstes Jahr versprochen haben, die kommen mal in 30 Jahren oder so. Ne? Das ist so ein Soft-Bankrupt sozusagen. Die andere Sache ist, das hat man auch schon gemacht, dass dann eben Quantitative Easing hoch 4 kommt, oder? Dass die amerikanische Zentralbank die Staatsschuld aufkaufen muss.
Okay. Also das heißt, dieser Japan-Trick ist in deinen Augen, kommt nicht zur Anwendung oder würde anders kommen?
Also es kann gut sein, Trump ist ja einer, der immer mit vielen Dingen droht. Oder es kann gut sein, dass es eins von diesen Drohungen ist, die er da in den Raum stellt. Dann wird dann verhandelt, am Ende kommt nichts bei rum. Aber ich denke, das realistische Szenario ist, dass sie, wenn sie nicht genügend Rückzahlungen machen können, weil sie nicht genügend Steuern einnehmen, dass sie das verschieben. Und das zweitrealistische Szenario ist, dass im Krisenfall die Fed die Staatsschuld aufkauft. Aber jetzt musst du auf die Staatsausgaben der USA schauen, wohin geht das Geld, oder? Er möchte ja auf der anderen Seite die Sozialausgaben senken, also die medizinischen Hilfsprogramme, die Obama gestartet hat oder so, die sind auch 20-30% der Staatsausgaben. Die möchte er knicken und dann kann er stattdessen mehr Rüstungsausgaben machen und seine Staatsschuld bedienen. Das ist halt eine rechte Politik, die da abgeht. Oder ist nicht nur America first, sondern ist auch eben rechte Politik.
Wie schaust du, wenn du jetzt ja, als Evolutionär auf die Zukunft schauen darfst, haben wir sowas wie den perfekten Sturm? Also davon wird ja oft geredet, ja, aber wir haben irgendwie, wenn man mal guckt, Bevölkerungsentwicklung geht fast überall zurück. Wir haben Krisen in der Welt an verschiedenen Orten, wir haben die Supermächte, die sich wieder miteinander anlegen oder wo es zumindest ja, darauf vielleicht hinauslaufen kann. Wir haben eine USA, die unberechenbarer ist denn je. Wie schätzt du das also ein? Sollen Leute noch langfristig passiv in den Markt investieren?
Also, du musst historisch schauen, oder? Mein Großvater war im Ersten Weltkrieg, mein Vater im Zweiten. Und die haben schlimmere Dinge durchgemacht als das, was wir gerade diskutieren. Also von daher denke ich, es kann noch schlimmer werden.
Ja, eindeutig. Und also, es ist auch schon schlimmer gekommen.
Ja, aber ich bin grundsätzlich Optimist. Also ich denke, zum Beispiel, das haben wir ja gesehen, als Trump die Zölle hochgezogen hat an seinem sogenannten Liberation Day, dann sind die Zinsen auf die amerikanische Staatsschuld gestiegen und dann ist er eingeknickt. Oder? Also ich denke, der Finanzmarkt, über den viele so schimpfen, hat auch eine disziplinierende Wirkung auf solche autoritären Leute.
Das heißt, würdest du da von der Ethik der Finanzmärkte sprechen, die quasi als zusätzliche Kraft
also korrigieren Ethik können? In dem Sinne, dass eine gewisse Rationalität gefordert wird, ne? Weil der Finanzmarkt bestraft Irrationalität, wie jetzt die Outflows aus Amerika, wie diese enormen Zölle, mit denen er gedroht hat. Also der Finanzmarkt findet das nicht gut und am Ende müssen die Autokraten de facto dann auch schauen, dass sie sich finanzieren können. Also von daher hat der Finanzmarkt eine gewisse Ethik oder eine Finanzethik. Das solche Dinge kannst du nicht machen, oder? Die Finanzmarkt ist letztendlich stärker.
Das ist ein guter Punkt. Er hat Spielregeln, oder? Die er vielleicht mit mehr Macht einhalten kann als andere Spielregeln.
Ja. Aber es ist nicht so, dass es da irgendein Gremium gibt und dann sagt der Oberfinanzguru, jetzt gehen wir mal alles Amerika raus. Das ist kollektiv. Also die Herde geht dann kollektiv raus.
Vor allem ist es ja so, dass, also weil der Finanzmarkt ja dann diese inhärente Logik hat, die ja nun sehr, wie soll man das nennen, technokratisch ist, läuft er ja an sich wie auf Schienen, ne?
Ja, ja, aber es gibt ab und zu Entgleisungen, das stimmt.
In seinen Regeln meine ich, nicht in seinem Funktionieren.
Im Regelfall, das haben wir schön rausgekriegt, wir haben Modelle, die den Regelfall gut beschreiben und so, das ist alles tipptopp, aber es gibt eben leider diese Entgleisungen, oder? Dass ab und zu dann eine Finanzkrise kommt und solche Dinge.
Aber wer hätte das gedacht, dass der Finanzmarkt quasi mal in Zeiten wie diesen so ein bisschen der Hoffnungsträger ist, weil man sagt,
genau, boah. Das ist erstaunlich, weil der Finanzmarkt ist immer das Reich des Bösen, oder? Aber jetzt ist der Finanzmarkt die disziplinierende Methode. Man versucht es ja auch mit Putin, aber da ist man nicht konsequent genug. Also man hat Russland abgeklemmt von den internationalen Zahlungstransfer, aber nicht ganz, oder? Da gibt es doch wieder Banken, die mitmachen können. Dann ist es doch wieder so, dass sie noch viel Öl exportieren können, auch viel Gold exportieren und solche Dinge. Da könnte man viel konsequenter sein. Ich verstehe nicht, warum Millionen Leute sterben, wenn man diese Sanktionen nicht ordentlich macht. Ja.
Wahrscheinlich, weil ja immer noch welche profitieren. Vielleicht nochmal die Frage, also wir machen ja natürlich, wie Tobias schon gesagt hat, keine Anlageberatung und Co., aber nichtsdestotrotz, das hatte Tobias eben auch schon angeschnitten, wie reagiere ich jetzt auf so eine unsichere Lage? Das ist wahrscheinlich auch generell oder generalisierbar. Also was tun, wenn die Volatilität hoch ist? Weil Volatilität ist ja gleichzeitig natürlich auch, ich sag mal so, für alle, die risikobewusst sind, sind das ja ganz tolle Zeiten, weil es kann ja theoretisch alles passieren. Wie verhalte ich mich aber, wenn ich nicht so risikoaffin bin in solchen turbulenten Phasen?
Also du musst einen sicheren Hafen haben. Ja, du musst Assets haben. Also jetzt darf ich wieder nicht sagen, weil ich mache keine Anlageempfehlung, aber du musst Assets haben, die auch in solchen Zeiten sicher sind, oder? Mhm. Und da gibt es welche auf dieser Welt, aber ich darf sie jetzt nicht nennen. Aber es sind keine Bitcoin. Und da musst du halt, da habe ich ausgerechnet, kann ich die Studie schicken, oder? Du machst dann so ein Mischportfolio, nicht 100% all in solchen Zeiten, sondern mindestens 10% im sicheren Hafen. Mhm. Warum gewinnt man an der Volatilität? Weil du dann in Krisenzeiten eben aus diesen sicheren Anlagen wieder nachkaufen kannst. Mhm. Aber das ist eine vernünftige Strategie. Eine Flucht in die Sicherheiten sollte es in solchen Zeiten geben.
Auch wenn das dann alle machen, also man sieht das ja, kommen irgendwelche neuen schlimmen Nachrichten, flüchten die Leute in Gold und Co., was ja vermeintlich als sicher gilt.
Genau, also du musst es nicht taktisch, sondern strategisch schauen, oder? Du musst, wenn du langfristig anlegst, brauchst du immer einen gewissen Topf für solche Krisenzeiten. Und wenn du den nicht gefüllt hast, dann ist es dumm, wenn du den füllen musst, wenn alle anderen den schon gefüllt haben. Aber de facto brauchst du den.
Also du bist zu spät.
Nein, also du musst dann, das wissen wir, haben wir viele ausgerechnet, du musst dann staffeln, oder? Kannst nicht auf einmal dann nur in Sicherheiten gehen, musst halt über die Zeit das staffeln.
Was hilft dir, wenn die Finanzmärkte, womit du dich dein Leben lang beschäftigst, so volatil und hin und her springen, was hilft dir, so ein bisschen Abstand zu gewinnen von dem Ganzen?
Da ich ein evolutionärer Finanzmarktforscher bin, kriege ich meine meisten Erkenntnisse in der Natur, nicht am Schreibtisch.
Okay. Man hört's. Das Vogelgezwitscher.
Hab hier einen sehr schönen Wohnort, wo ich in 5 Minuten im Wald bin, und da kriegst du mehr Inspiration, als wenn du am Schreibtisch sitzt und irgendwelche Formeln drehst.
Und was lehrt dich die Natur?
Die Natur lehrt mir, dass sie sehr resilient ist, so nennt man das, oder? Also natürlich gibt es da Krisen. Gestern habe ich wieder gelesen, der deutsche Wald steht schlecht da. Irgendwie nur noch 20% der Bäume, die sie jetzt haben, sind gesund, oder? Aber die Natur ist auch resilient. Das heißt, es werden dann wahrscheinlich andere Pflanzenarten kommen, Sträucher, später wieder andere Bäume und so. Und die Natur kriegt der Mensch hoffentlich nicht kaputt, oder? Ich hoffe, bevor es dazu kommt, ist der Mensch kaputt. Aber ich glaube, die Natur wird den Mensch überleben.
Ich glaube auch, die Natur optimiert sich immer wieder. Und wenn der Mensch stört, dann stört er halt, ne?
Genau.
Naja, wir sind ja Teil des Ökosystems, oder?
Also
da bin ich noch optimistisch.
Der größte Zerstörer, oder?
Leider auch, ja.
Aber die Natur ist ein Regelsystem. Also wenn wir so weitermachen, wie es geht, dann wird die Natur uns dezimieren. Das heißt, aus eigenem Interesse sollten wir schauen, dass wir auf die Natur achten. Das sage ich jetzt nicht, weil ich Ökologist bin, oder? Ich sage nur, als egoistischer Mensch haben wir ein Interesse daran, ein bisschen auf die Natur zu achten.
Ja, wenn es den anderen gut geht um einen herum, dann profitiert man in der Regel doch auch.
Genau, ja, also es gibt so viel Nullsummendenken in den Finanzmärkten oder in der Natur, aber so ist es nicht, oder? Es sind viele symbiotische Strategien, die erfolgreich sind.
Das ist so ein ganz schönes Schlusswort eigentlich, oder? Für dieses kurze Update in die Finanzweltlage. Ich meine, gibt natürlich viel zu fragen zu all diesen Dingen, die gerade passieren. Sicherlich ist die Möglichkeit, dich auch im Kloster nochmal anzusprechen. Du bist ja da, sofern die Deutsche Bahn mitmacht. Du warst ja jetzt auch in Japan lange Zeit.
Da ist die Bahn in Ordnung in Japan.
Ja, gut. Okay.
Vielleicht noch ganz kurz, Tobias, als Erklärung: Kloster heißt die Thaler und Talar Konferenz. Es gibt ja, soll ja auch Leute geben, die uns hören und die nicht wissen, dass es diese Konferenz im Kloster gibt. Wann ist sie nochmal?
Die ist vom 3. bis 5. September. Also herzliche Einladung ins Kloster Volkenroda. Du, Thorsten, warst, glaube ich, schon zweimal jetzt dabei. Du machst jetzt den Hattrick voll, ne?
Ja, genau. Wäre super, wenn ich hinkomme, oder? Aber alles geplant und ich vertraue auf die Deutsche Bahn mit der üblichen Verspätung von 2-3 Stunden oder so.
Wir warten auf dich.
Ja, genau.
Ja, cool. Vielen Dank für deine Einblicke in die Finanzwelt. Hat mal wieder Spaß gemacht. Auch wenn die Themen natürlich nicht so freudig sind.
So ist es immer. Du musst weiter zurückdenken. Da siehst du, wir leben noch in glücklichen Zeiten.
Das stimmt. Also ich glaube, ich bin bei dir. Ich bin auch Optimist und ja.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du sagst das so en passant, aber das ist total, total relevant, ne? Also man kann sich immer über alles aufregen und immer alles bejammern, aber am Ende des Tages leben wir wie die Maden im Speck, auch wenn die Welt um uns herum gerade durchdreht. Da muss man auch mal ganz realistisch sein.
Dankbarkeit, oder?
Genau. Dankbarkeit, Demut, das ist, glaube ich, nie verkehrt.
Nee.
Ja, Tobias, wir haben noch eine Bitte an alle Hörerinnen und Hörer, ne?
Ja, wie immer, wem das gefallen hat, wer Anmerkungen hat, gerne sich melden und auf jeden Fall mal gerne 5 Sterne da lassen. Ich glaube, wir haben nur 16, 17 Bewertungen.
Den Abo-Knopf drücken.
Das passt
drücken.
Nicht so ganz. Genau. Da müssen wir mal auf die 30 kommen. Da brauchst du mal eine kleine Rallye.
Und gerne den Abo-Knopf drücken. Auch das tut uns gut, auch das macht uns sichtbarer und führt dazu, dass man uns besser findet. Ja, genau. Abo kostet natürlich nichts, ne? Ist einfach nur einmal in der Podcast-App sagen, hier bitte immer benachrichtigen, wenn eine neue Folge rauskommt.
Alles klar. Dankeschön und bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Thala und Thala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.
Die in diesem Podcast bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen, unverbindlichen Information und Unterhaltung. Sie stellen keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine rechtliche Beratung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die Inhalte sind nicht auf die individuellen Bedürfnisse oder persönliche finanzielle Situation der HörerInnen abgestimmt und ersetzen keinesfalls eine individuelle Beratung durch fachkundige Dritte. Alle genannten Meinungen, Einschätzungen, Prognosen oder Empfehlungen spiegeln die subjektive Auffassung der jeweiligen GesprächspartnerInnen oder RedakteurInnen wider. Sie können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern und beruhen auf Informationen, die als zuverlässig gelten, jedoch nicht zwingend vollständig oder korrekt sind. Investitionen in Wertpapiere, Kryptowährungen, Immobilien oder andere Anlageformen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Frühere Wertentwicklungen oder Modellrechnungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die Verantwortlichen dieses Podcasts übernehmen keine Haftung für Vermögensschäden, Verluste oder andere Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die hier bereitgestellten Inhalte entstehen. Jede, ihr Hörerin, handelt ausschließlich auf eigenes Risiko. Wir empfehlen ausdrücklich, sich bei Fragen zu konkreten Anlageentscheidungen oder rechtlichen Themen an zugelassene und qualifizierte Fachleute, zum Beispiel SteuerberaterInnen, RechtsanwältInnen oder Finanzdienstleister mit entsprechender Zulassung, zu wenden. Mehr dazu auch auf thalerundthala.de/disclaimer.